Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter jeder Tür, jetzt offiziell aus dem Herbst. Bist du ein Eisblock? Ich bin ein Eisblock.
Ich bin auch ein Eisblock. Ich bin so ein Eisblock. Also, ich muss sagen, es hat eine gute Sache. Rate mal, wie ich heute einkaufen gegangen bin.
Och nee, jetzt kommt das Ding schon wieder raus. In deinem Pferdeanzug. Dein stinkender Pferdeanzug.
Hallo? Entschuldigung, erstmal ist das eine sehr subjektive Sache, ja? Ich finde nicht, dass er stinkt. Mhm. Und ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Und ich finde es sehr bedenklich, dass du ihn nicht liebst, weil er bringt mir sehr viel Freude. Sehr viel Freude als die meisten Menschen auf dieser Welt. Er hält mich warm, er passt auf mich auf, er hält mich trocken.
Wo passt er denn auf dich auf?
Wie, dass mir nicht kalt wird?
Ja.
Das ist eine wichtige Aufgabe.
Er hält dich warm und passt auf dich auf, ist also das Gleiche. Also macht er genau eins. Er macht nur eine Sache.
Oha. Nein, er hält mich, er hält den Wind ab, ja. Und er hält mich auch trocken. Also dieser Anzug ist einfach multifunktionell.
Ja, vielleicht wenn du den mal häufiger dabei in die Waschmaschine schmeißen würdest, dann würde ich ihn auch nicht so abhaten. Aber
er beschwert sich nicht, wenn ich da stinkend reingehe und stinkend wieder rausgehe, weißt du?
Also ist es stinkend, also gibst du es zu.
Nein, ich stinke, nicht er. Wenn ich da, weiß ich nicht, geschwitzt habe drin oder eben da, weiß ich nicht, am Stall war,
ja, genau,
dann gehe ich da ja wieder stinkend raus. Ich gehe ja stinkend raus. Das hat nichts mit diesem Anzug zu tun. Don't judge my Anzug. Er ist der Held.
Ja, I judge your Anzug.
Er ist der Held des Winters. So, und da lasse ich auch nichts drauf kommen. Auf jeden Fall war ich heute, habe ich den heute angezogen, habe mich direkt wieder so gefreut. Wirklich.
Mhm.
Den kann ich dann einfach in der Garage ausziehen, weißt du, und dann, Babi, bin ich da drunter einfach normal angezogen. Ja, aber so Winter is coming, das stimmt, in großen Schritten. Und für mich war die Klatsche ja besonders groß, weil wir kamen ja von 28 Grad und purer Sonne in das hier zurück.
Ja.
Das war hart.
Das war hart, ja, aber trotzdem freue dich lieber darüber, dass du nochmal Sonne tanken konntest, bevor jetzt der lange Winter kommt.
Ja, das stimmt.
Es freut mich für dich, dass du einen tollen Urlaub hattest und ich hoffe, du bist dir deiner Privilegien bewusst. Wir sprechen ja heute über ein etwas sensibleres Thema, wo ich finde, dass wir manchmal in unserer Bubble so ein bisschen den Blick für verlieren. Also ich auf jeden Fall. Du vielleicht weniger, weil du noch mit vielen Menschen arbeitest, die davon betroffen sind. Ich wünschte mir manchmal, dass ich, aber auch viele andere Menschen in der Gesellschaft so ein bisschen einen Perspektivwechsel einnehmen könnten. Wir sprechen heute über das Thema Armut. Und ich finde, Armut findet bei uns in der gesellschaftlichen Debatte oder in der Öffentlichkeit viel zu wenig statt. Ich finde, man tut immer so, als wenn Armut in Deutschland kein Problem wäre. Oder als wenn niemand in Deutschland wirklich von Armut betroffen sein könnte, weil wir haben ja Grundsicherung, weil wir haben ja Bürgergeld und einen Sozialstaat. Das finde ich immer sehr unfair, diese Debatte. Und ich möchte mich damit auf jeden Fall noch mehr beschäftigen. Deswegen freue ich mich, dass wir heute über das Thema sprechen. Ich hatte das ja auch vorgeschlagen,
genau,
um da mal ein bisschen einen Reality-Check zu bekommen, was überhaupt Armut bedeutet in Deutschland und dass es auch in Deutschland viele Familien und Menschen gibt, die unter Armut leiden.
Ja. Ja, ich bin da, wie du schon gesagt hattest, irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite weiß ich, wie wahnsinnig privilegiert ich bin oder auch Menschen in meinem Umfeld sind und kenne auch gleichzeitig die andere Seite der Medaille. Für mich ist es immer schwierig, vor allen Dingen im Kontakt mit meinen Kindern, die das einfach nicht begreifen können, dann zu versuchen, da etwas zu vermitteln. Weißt du, was ich meine? Also Dankbarkeit, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt.
Mm,
und demütig sein ist für mich einfach wahnsinnig wichtig. Ich finde nichts Widerwärtiges oder kaum etwas Widerwärtigeres als Überheblichkeit und Undankbarkeit. Und Faulheit. Von daher kann ich das immer nur schwer ertragen, wenn meine Kinder, die natürlich in dieser Bubble von Reichtum groß werden, also relativem Reichtum,
Wohlstand auf jeden Fall.
Ja, genau, danke, das ist das richtige Wort. Die es nicht anders kennen, immer wieder zu zeigen, dass das nicht selbstverständlich ist, wie wir leben. Und da aber auch so gelassen zu bleiben.
Ja, ich finde, das ist schwierig zu vermitteln. Ja.
Ja, weil ich glaube, das hatte ich auch schon in der einen oder anderen Folge erwähnt, wenn ich versuche, Vergleiche zu ziehen, habe ich einfach keine in dieser Bubble. Also die Freundinnen meiner Kinder leben in einem Haus. So, in einer Vorstadt quasi. Ja, die gehen alle zu den Hobbys, fahren alle im Urlaub und es ist wahnsinnig schwierig, denen zu erklären, dass das nicht die Norm ist. Dass nicht so die meisten Menschen auf dieser Welt und in diesem Land einfach leben.
Vielleicht müssen wir mal zu Beginn der Folge auf die Basics schauen, weil Armut ist ja so ein Begriff, dem natürlich jeder was sagt, aber es gibt ja ganz viele unterschiedliche Facetten von Armut. Und auch in Deutschland ist ja der Begriff Armut ein anderer als in anderen Ländern. Also die Armutsgrenze beispielsweise wird ja festgelegt. Das ist natürlich in Deutschland ein anderer Betrag als in anderen Ländern. Deswegen lass uns doch vielleicht mal auf diesen Begriff Armut schauen. Also was gibt es da alles für Unterschiede und was bedeutet Armut?
Also es gibt verschiedene Formen von Armut in Deutschland. Es gibt in Deutschland zum Beispiel die relative Armut. Da ist die Definition, dass das Einkommen von relativ armen Menschen 60% kleiner ist als das mittlere Einkommen eines Normbürgers, sage ich jetzt mal. Und die Folge ist, dass die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben nicht mehr möglich ist. Sein kann. Und Vereine, Freizeit, Kultur, sowas ist dann einfach alles eingeschränkt. Und da sind wir schon genau in dem Hauptkern, den ich ja in meiner Arbeit auch häufig sehe. Also ich arbeite ja mit Familien, die einfach auch sehr genau in dieser Definition vorkommen, aber ich arbeite auch mit Familien, die ja auch hochgradig privilegiert oder teilweise noch privilegierter sind als ich selbst. Und ich merke, dass vor allem Kinder dann häufig das Gefühl haben, ausgeschlossen zu werden und weniger wert zu sein. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir in den nächsten beiden Folgen einfach auch immer wieder nochmal aufgreifen müssen, wer da wie immer häufig die Leidtragenden von sind. Dann gibt es noch die absolute Armut. Da heißt es einfach, dass die Grundbedürfnisse wie Essen, Kleidung, Wohnung, Wärme nicht gesichert sind. Und da muss man auch fairerweise sagen, dass es in Deutschland eher seltener der Fall ist als global gesehen.
Ja.
Das sieht man eher bei Wohnungslosigkeit oder Energiearmut oder bei Verschuldung, aber meistens bei Wohnungslosigkeit. Und das ist auch das, was mir wichtig ist, wenn wir über Armut sprechen, auch in Armut innerhalb von Deutschland. Wir reden hier in den häufigsten Fällen von einer relativen Armut. Aber eine relative Armut hat halt trotzdem häufig Folgen. Und ich glaube, das ist genau das, was du meintest, und da stimme ich dir zu, darüber redet man halt häufig viel zu selten. Weil es dann ja dann heißt, ja, in Deutschland gibt es ja keine Armut. Ja, diese absolute Armut gibt es nicht, das stimmt.
Oder selten zumindest, ja.
Ja, genau, absolut. Dann gibt es noch eine materielle Armut. Familien können grundlegende Dinge nicht finanzieren, wie Winterjacke, Waschmaschine, Stromrechnung, so. Und es gibt ganz viele Beispiele, wo ich mitbekommen habe, dass Kinder auf Ausflüge verzichten und Familien einfach Geschenke streichen oder teilweise auch warme Mahlzeiten streichen. Besonders schwierig finde ich das, wenn ich sehe, wie das Geld, was die zur Verfügung haben, manchmal verteilt wird. Und ich weiß, damit spreche ich ein Klischee an und leider ist dieses Klischee nicht immer, kenne ich auch anders, aber häufig auch bestätigt. Die piefen den ganzen Monat und es kostet ein Schweinegeld. Und am Anfang des Monats ist es leider wirklich so, dass ich häufig erlebe, dass für Sachen, die existenziell teilweise sind, kein Geld da ist. Und ich finde, auch da müssten wir irgendwann mal ran. Ich weiß nicht wie, weil es gibt ja auch ein Recht auf Selbstbestimmung und so weiter. Aber dass das Geld, das für die Kinder und deren Förderung irgendwie da ist, dass das nicht versoffen und verraucht werden kann. Keine Ahnung, wie das möglich ist. Das würde ich mir aber einfach wünschen, damit potenzielles Geld für eine Winterjacke nicht in Zigaretten umgewandelt werden muss. Weil, ja, dann ist irgendwie der Sinn davon nicht da. Aber habe ich auch schon erlebt, dass dann Geld für Kleidung, Winterkleidung, adäquate Schulsachen oder Ausflüge einfach nicht da ist.
Und da sind wir wieder bei diesem Armutsbegriff, ne? Weil das Geld theoretisch vielleicht da wäre, aber es halt falsch genutzt wird, ja, aufgrund von verschiedensten anderen Vorbelastungen in der Familie vielleicht, ne? Oder auch wenn wir über diese Grundbedürfnisse Essen, Kleidung und so sprechen, dann geht es ja auch häufig darum, klar, gibt es viele Kinder in Deutschland, die nicht einmal am Tag warm essen oder die mit kaputten Schuhen zur Schule gehen. Aber wenn man sich halt mit Armut beschäftigt, dann stößt man ja auf ein ganzes Spektrum von Armut. So, und ich will gar nicht, dass wir irgendwie in diese Situation kommen, dass wir jetzt sagen, in Deutschland ist weniger schlimm, weil die meisten Kinder in Deutschland müssen ja nicht verhungern, wie die Kinder in was weiß ich irgendwie wo. Das hat in Deutschland einen komplexeren Anstrich, weil es eben diese Grundsicherung gibt und trotzdem gibt es Kinder, die kaputte Schuhe haben.
Ja.
Also das ist einfach so eine hochkomplexe Sache und wir versuchen das in dieser Folge gar nicht groß aufzudröseln, sondern wir konzentrieren uns hier wirklich einfach auf die Auswirkungen von Armut, egal aus welchen Gründen, so und was das mit Familien und Kindern macht. Darüber wollen wir in den nächsten beiden Folgen sprechen und über die Komplexität von Armut, warum jemand in Armut rutscht, damit müssen sich, glaube ich, Sozialforscher beschäftigen.
Amen, auf jeden Fall, genau. Ja, aber du hast recht, ne? Genau das ist es halt eben. Armut ist so viel komplexer.
Mm.
Es ist halt eben nicht nur dieses wenig Geld haben, sondern einfach ganz viele verschiedene Aspekte. Deswegen fand ich das einfach super, dass du dieses Thema auch vorgeschlagen hast, um einfach diese Aspekte auch mal zu durchleuchten. Vor allen Dingen finde ich, ist dieses Thema auch leider wieder aktueller und präsenter denn je.
Hm.
Eine andere Form von Armut ist zum Beispiel auch die soziale Armut. Das passt da eigentlich direkt nahtlos an dem, was du gerade eben gesagt hast. Also Ausschluss aus Gruppen durch Scham, fehlende finanzielle Möglichkeiten oder Stigmatisierung ist nämlich auch eine Form von Armut, die nicht materieller Natur ist und nichts mit Geld an sich zu tun hat, aber eine Folge davon ist. Und die Folge könnte bei Betroffenen auch Rückzug, Isolation, fehlende Netzwerke sein. Ich hatte Kontakt mit einer Familie, da ging es Richtung Klassenfahrt und der Junge hat sich benommen wie, ja, schlechter denn je, sag ich jetzt mal. Hat sich extra nicht an Regeln gehalten. Oder sagen wir so, er hat sich nicht an Regeln gehalten und für mich kam das Geschmäckle von, der setzt immer noch mehr einen drauf. Warum macht er das? Und dann ging es Richtung Klassenfahrt und dann hieß es irgendwann, der Ausschluss droht, wenn er noch das und das sich leistet und prompt hat er das gemacht. Die Mutter sagte dann, mein Junge hat ADHS, ne, das ist, der kann das nicht anders. Dann habe ich gesagt, nee, also für mich hat das nichts mit ADHS zu tun. Du kennst ja meine Haltung, ne? ADHS ist keine Entschuldigung dafür, sich wie ein Arschloch zu benehmen. Das habe ich ihm dann auch gesagt, weil ich ja auch weiß, dass er es anders konnte. Na, und dann kam raus, dass der Junge nicht auf Klassenfahrt fahren wollte, weil die Mutter konnte sich das nicht leisten und hat ihm auch suggeriert, dass sie diesen Bildungsantrag, es gibt ja Bildung und Teilhabe in Deutschland, das heißt, betroffene Familien können Anträge stellen, damit sie sowas wie Klassenfahrt und Co. erstattet bekommen können, beziehungsweise aufgestockt bekommen können oder Unterstützung wie auch immer bekommen können. Und sie wollte das aber nicht. Also sie fand es wahnsinnig peinlich, dass sie so einen Antrag stellen musste, weil dann wird natürlich alles durchleuchtet. Es wird ja wirklich geguckt, bist du wirklich berechtigt, diesen Antrag zu stellen und Gelder zu bekommen.
Mm.
Und das wollte sie nicht. Und hat ihm dann gesagt, also dass es wahrscheinlich schlecht aussieht, dass sie das Geld nicht zusammenkriegt und dass er dann leider nicht mitfahren kann. Und der Junge hat das für sich so gedreht, dass er gar nicht in die Situation kommen will, dass aufkommt. Er kann nicht, sondern er darf nicht.
Oh Mann, siehst du? Ja, wir werden vor allem in der zweiten Folge darüber sprechen, was das mit Kindern macht. Aber wir haben ja schon so häufig darüber geredet, wie feinfühlig Kinder sind und was die teilweise auf sich nehmen für das Wohl der Eltern, auch schon kleine Kinder. Und dass die sehr viel mehr mitbekommen, als man meint. Und am Ende des Tages wollen die Kinder immer, dass es den Eltern gut geht. Und das ist einfach wirklich herzzerreißend irgendwie.
Und das ist nochmal ein Fall, der das leider bestätigt. Es gibt auch Familien, was ich schon erlebt habe, ist, dass Sprache ein großes Problem ist. Dann sagt man denen ja, sie können ja den Antrag ausfüllen, aber die verstehen den Antrag aufgrund von sprachlicher oder auch von kognitiver Seite einfach teilweise gar nicht. Und dann sind die so beschämt darüber, dass sie den deswegen nicht ausfüllen. Dann sind die Zeiten, bis dieser Antrag ausgefüllt und bearbeitet wird, teilweise so lang, dass die trotzdem in Vorkasse gehen müssen. Also es ist einfach Wahnsinn. Ja, es gibt ganz viel Hilfe, aber es ist einfach, ja, passend zum Thema in der Politik zurzeit, einfach viel Bürokratie und sehr kompliziert, die in Anspruch zu nehmen. Und hat halt einfach viel schlichtweg mit Charme zu tun.
Wenn wir über Armut sprechen in Deutschland, dann gibt es ja, wie gesagt, die sogenannte Armutsgrenze. Die Armutsgrenze für einen Haushalt mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern unter 14 Jahren lag letztes Jahr bei 2.893 Euro netto pro Monat.
Ja, Wahnsinn.
Und ich finde, dass das sehr viel höher ist, als man irgendwie meint. Man denkt immer Armut, ah ja, die müssen mit 1000 Euro auskommen, ne, dann gilt man als wirklich arm. Aber jetzt zieh dir das mal rein, 2800 Euro, einfach weil in Deutschland alles so dermaßen teuer geworden ist, gilt man mit 2800 Euro als 4-Personen-Haushalt, also mit 2 Kindern unter 14 Jahren, als arm. Also mit diesem Gehalt zu zweit kann man sich nicht mehr alles so leisten, wie man es sich leisten möchte in Deutschland als Familie.
Was soll ich dir sagen? Das schockiert mich leider gar nicht, weil ich das ja weiß. Ne? Also meine Realität ist ja mit 2 Kindern und auch essen gehen mit einer Familie ist total krank. Es ist bist du schnell mal 80 Euro los, wenn du in ein normales Restaurant gehst, ohne dass das jetzt schickimicki sein muss. Das ist unfassbar viel Geld.
Und jetzt nicht mal sowas, sondern auch einfach Lebensmittel, Klamotten, so, das ist ja alles super teuer geworden. Ne? Wenn man ein Baby hat, Pampers und keine Ahnung was. Also, das finde ich wirklich krass. Also, und bei einem Single ist es, wenn man unter 1.378 Euro netto pro Monat hat, dann gilt man auch als arm. Ne, ich meine, klar, da geht Miete von ab, ne, da gehen alle Fixkosten von ab, so, da bleibt am Ende nicht mehr viel übrig. Ja, und essen gehen kannst du dann knicken, ne? Und das ist eben das, was ich meine. Ja, Kino, alles, Kulturangebote.
Hör mal, bist du 50 Euro los? 50 Euro, dann hast du noch nicht mal irgendwie groß, weiß ich nicht, tolle Sitze. Das ist einfach, also das schockiert mich jedes Mal aufs Neue.
Ja, und das ist ja das, worüber wir eingangs gesprochen haben, dass es eben, dass du in Deutschland einfach bei diesen Preisen hier als arm giltst, obwohl du jetzt nicht nur, 20 Euro im Monat zur Verfügung hast, sondern weil die Sachen einfach so teuer geworden sind und du einfach diese gesellschaftliche Teilhabe nicht mehr hast, weil die Mieten so teuer sind, dass früher diese Regelung, 1/3 des Gehalts geht an die Miete. Ja, in welcher Welt leben wir denn noch? Also inzwischen ist es locker, je nachdem, wo du wohnst, ist es locker die Hälfte des Gehalts, die für die Miete drauf geht. Diese 2.800-Euro-Grenze, ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Familien in Deutschland gibt, die mehr als 2.800 Euro zur Verfügung haben, wo ein Elternteil komplett zu Hause ist. Also was für Jobs muss man denn haben, um da nicht runterzufallen? Also es ist ja irre.
Soll ich dir noch das Witzigste erzählen? Wenn du dann relativ schnell ein zweites kriegst, hast du komplett verloren. Oder auch, muss noch nicht mal komplett, direkt kurz danach sein, weil du arbeitest ja dann nur in Teilzeit,
ja, ich weiß,
weil du ja schon ein Kind hast. Ne? Und dann wird das Geld von Teilzeit, kriegst du ja dann angerechnet, um dann in Elternzeit zu gehen. Das sind ja 67% deines Vorjahreseinkommens quasi.
Ja, deswegen versuchen es ja ganz viele, nochmal ganz kurz in Vollzeit zurückzukommen, damit sie zumindest danach einen höheren Anteil haben, was auch total gaga ist.
Ja, aber verständlich.
Ja, absolut verständlich, natürlich.
Also es gibt eine Armutsgefährdungsquote und die von 2024 war circa 15,5%. Also über 13 Millionen Menschen, über die wir sprechen. Das ist schon krass, oder? Und besonders gefährdet sind Alleinerziehende, wen wundert's, kinderreiche Familien, aha, Menschen mit geringer Bildungsstand oder Menschen mit Migrationshintergrund. Ja, toll. Und wie wir auch wissen, gibt es in dieser Zeit auch immer mehr alleinerziehende Elternteile. Immer mehr Familien, die potenziell Richtung einer Armutsgrenze gehen. Das finde ich auch nochmal erschreckend. Und ich kann auch immer mehr Menschen verstehen, die für sich selber, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, beschließen, ich bin zwar super unglücklich in meiner Beziehung, kann mir aber ein Leben mit den Standards, die ich mir wünsche, als alleinerziehende Person nicht leisten. Also bleibe ich so lange mit der anderen Person zusammen, bis die Kinder ausgezogen sind. Das ist so traurig. Das ist so traurig, dass man so darüber nachdenken muss, weil es anders einfach nicht realisierbar ist. Aber das ist die Realität von ganz vielen Menschen.
Und wenn es um Kinderarmut geht?
Da redet man von jedem fünften Kind, was von Armut bedroht ist. Jedes fünfte. Das ist viel. Und es sind besondere Erscheinungsformen in Deutschland. Zum Beispiel diese Erwerbsarmut. Das ist das, was du eben auch so ein bisschen angesprochen hast. Also working poor. Eltern arbeiten, aber Einkommen reicht nicht. Das ist so das, wo ich auch immer mehr mitbekomme in meiner Bubble, in der ich bin. Und da sagt mein Mann häufig zu mir, ey, du redest nur über deine Bubble oder du siehst nur deine Bubble, wenn ich mich so auch über politische Sachen tierisch aufrege. Ein großes Ding zum Beispiel war damals, kennst du noch die Herdprämie?
Oh ja, die Herdprämie, ja. Oh, allein dieses Wording. Ja.
Genau, allein dieses Wording. Und ich habe mich so tierisch über die Sinnlosigkeit dieser Sache aufgeregt. Und mein Mann konnte das überhaupt nicht verstehen, weil wir sind zwar auch in der gleichen Bubble, aber unterschiedlicher könnte unsere Bubble auch nicht sein. Weil ich natürlich mit viel mehr Menschen zu tun habe, die aus ganz vielen verschiedenen Schichten der Gesellschaft kommen. Und ich habe gesagt, ich so, was ist das denn für ein Kack? Das wird doch nicht die entlasten, bei denen es wichtig wäre, Frühförderung zu machen. Weil die Familien sehen das doch gar nicht so. Und er konnte das überhaupt nicht nachvollziehen und sagte, hey, wieso? Ich sehe das komplett anders, das ist doch voll gut, das entlastet doch. Und dann sage ich, ja, aber die, die Frühförderung brauchen müssten, die bekommen sie dann nicht. Dann kommen wir doch nicht wieder zu dieser Chancengleichheit. Ja, was soll ich sagen? Wir wissen es alle, das wurde relativ schnell abgeschafft, war eine dämliche Idee. Und so geht es halt mir in ganz vielen Sachen, weil ich mir wünsche, dass ein realistischer Blick darauf gesetzt wird und nicht von irgendwelchen hochprivilegierten Menschen, die wirklich gar keine Ahnung haben, sich da irgendeinen Schwachsinn ausdenken, der überhaupt nicht an die Realität von ganz vielen Menschen ranpasst. Manchmal frage ich mich, von wem die tollen PolitikerInnen da oben beraten werden. Also wirklich, da fasse ich mir einen Kopf, weil es einfach so sinnfrei ist, teilweise. Aber ja, eins davon ist auf jeden Fall diese Geschichte, dass man eine Erwerbsarmut hat mit Kindern. Also wir brauchen ganz viele Kinder, okay. Wir brauchen Menschen, die später in unsere Rentenkasse einzahlen, okay. Wir machen aber nichts dafür, dass Frauen diese Kinder auch wirklich gebären wollen und die Kinder dann zu Menschen werden, die auch gerne in die Kassen einzahlen wollen. Das verstehe ich nicht. Ich raff's einfach nicht. Das ist für mich, und ich bin richtig dumm in Mathe, einfache Mathematik, oder?
Ja, das ist einfache Mathematik. Und ich finde auch gerade dieses Thema Working Poor, also Erwerbsarmut, spricht auch genau gegen dieses Klischeehafte, gegen dieses Stigmatisierende, was man immer mit Armut verbindet. Nämlich, ah ja, das sind eh alles faule Säcke, wenn sie wollten, dann könnten sie ja arbeiten oder mehr arbeiten und besser verdienen. Und sie sind es ja alles selber schuld, so nach dem Motto. Ne? Und es gibt genügend Leute in Deutschland, die einen Zweitjob haben, die nicht Vollzeitarbeit arbeiten können aufgrund von Kindern, aber auch, weil sie Angehörige pflegen, aufgrund von vielen anderen Dingen, die arbeiten wollen, aber nicht mehr arbeiten können oder auch einfach in Jobs stecken, in denen sie nichts verdienen aufgrund von vielen Faktoren und die dann in die Armut rutschen dadurch. Also das sind einfach, das ist einfach wieder diese Art von Komplexität, die ich anfangs gemeint habe, wenn es um Armut geht. So, wenn man jetzt sieht, dass eine Frau Teilzeit arbeitet und in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in der Stadt wohnt und ein Kind hat, dann würde man ja nicht davon ausgehen, ah ja, die Frau ist arm. das ist ja nicht das Erste, was einem in den Sinn kommt, wenn man diese Frau sieht.
Genau.
Aber diese Frau struggelt ja trotzdem so. Also nur weil jemand einen Job hat und eine Wohnung hat, heißt es ja nicht, dass die Person nicht trotzdem arm ist. So. Also diesen Armutsbegriff müssen wir einfach in unserem Denken einfach ein bisschen erweitern und nicht mehr an hungernde Menschen denken und Obdachlose denken.
An wenn diese wir über absolute
den,
Armut.
Genau, ja. Wenn wir an, über genau. den Begriff Armut nachdenken.
Absolut, weil es geht ja, wir könnten da eine Doktorarbeit drüber schreiben, weil ein alleinerziehendes Elternteil möchte gerne Vollzeit arbeiten. Das ist ja schon gar nicht möglich. Wie soll das denn möglich sein? Die Grundschule oder später können die ein bisschen alleine bleiben, okay, geschenkt, aber Kita und Grundschule, wie soll das denn gehen? Also das ist ja von der Zeit gar nicht möglich, das sich alleine rauszuscheffeln. Dann hat man vielleicht noch einen Partner oder eine Partnerin, die keinen Unterhalt zahlt oder geringen Unterhalt zahlt und dann hat man schon das nächste Problem. Dann kommen noch die ganzen Ferien dazu und die Betreuungszeiten, die abgedeckt werden müssen. Wie oft ich gehört habe, ja, haben sie aber denn keine Familie, die das machen kann? Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Bin weggezogen, keine Ahnung, wegen der Liebe woanders hin, jetzt sitze ich hier. Also, ne, es ist ja auch nicht mehr so, dass Eltern wirklich noch einen Teil Familie haben, die dann mit unterstützen können. Das war ja früher auch so, aber die meisten Omas und Opas arbeiten selber noch.
Ja, und selbst wenn nicht, es kann ja nicht sein, dass man, dass unser System darauf aufgebaut ist, dass im Zweifel Leute unbezahlt auf die Kinder aufpassen müssen, weil es nicht anders geht. Also das kann ja nicht die Lösung sein. Also das ist ja Quatsch.
Ja.
Wir haben eben schon über das Thema Wohnungsnot gesprochen, hohe Mieten. Da sind wir direkt beim nächsten Thema. Wohnungsnot, Wohnungs- und Energiearmut ist natürlich auch ein Thema. Also ich weiß noch, während der Energiekrise oder während der Gaskrise in Deutschland, als es dann hieß, ja, dann müssen sie sich halt einfach mal einen dickeren Pulli anziehen. Ach so, okay. Deutschland stellt die Heizungen runter, weil die Gaspreise so explodieren. Ja, okay, super. Danke für nichts. So, die hohen Mieten, ich glaube, darüber brauchen wir überhaupt nicht mehr zu sprechen. Das ist ja wirklich exorbitant geworden, vor allem in den Städten, aber nicht mal mehr nur in den Städten. Überall sind die Mieten krass gestiegen. So, wer damit noch mithalten will, frag mich nicht. Was dann auch wieder zur Folge hat, dass Menschen mit weniger Geld einfach aus der Mitte der Gesellschaft gedrängt werden, nicht mehr in die Innenstädte ziehen können, sich dann in Bereiche zurückziehen müssen, die dann günstiger sind. Dort entstehen dann Ballungsräume. Also ihr wisst es ja, ne? Das müssen wir jetzt nicht aufführen. Was ich aber noch interessant finde, sind die regionalen Unterschiede in Deutschland.
Die höheren Quoten in Ostdeutschland und strukturschwachen Regionen, ja. Es gibt niedrigere in Süddeutschland. Das finde ich auch spannend, tatsächlich. Man kriegt ja auch im Osten immer noch viel günstiger ein Haus zu kaufen. Das ist ja völlig verrückt, wie da die Preise sind mit riesen Grundstücken. Traumhaft. Ich habe eine Bekannte, die ist da hingezogen, die hat ein unfassbar, was die für ein Grundstück hat, ein Traum, den die sich da erfüllt und ihr Pferd irgendwie dann in den Garten zu stellen und so, ne? Also unglaublich, das wäre hier gar nicht möglich.
Ja, aber das hängt natürlich auch damit zusammen, es ist halt das sind halt strukturschwache Regionen, ne? Also es hat ja einen Grund, warum die Preise da günstiger sind. In den Großstädten zieht es langsam an. Also Dresden und Leipzig sind auch krass gestiegen in den letzten Jahren. Aber ich glaube, wenn man sich jetzt noch eine günstige, in Anführungszeichen, Wohnung holen will, dann eher noch da. Aber da ist ja auch einfach auf dem Lande, hast du auch so eine so viel schlechtere Infrastruktur als in anderen Regionen Deutschlands, dass man das natürlich dann in Kauf nehmen muss, was natürlich auch wieder scheiße ist. Ne? Also
die verdeckte Armut ist auch noch so ein Punkt. Also habe ich ja eben in dem Beispiel auch schon kurz erwähnt, viele Anspruchberechtigte nehmen Hilfen nicht in Anspruch. Einfach aus Scham oder wegen den komplizierten Verfahren. Und das hilft halt irgendwie auch nicht so wirklich dann, ne? Also wenn man dann immer wieder laut brüllt, ja, aber Hilfen sind doch da, ja, Gelder sind doch da, ja, schön. Aber es ist halt total alltagsfremd von ganz vielen, diese in Anspruch zu nehmen. Und wer macht das denn dann? Also ich helfe den Familien dann, aber es hat ja nicht jeder eine sozialpädagogische Familienhilfe. Und die Schulen sind damit überlastet.
Absolut, ja.
Also müsste man dann gucken, okay, wie kommt man denn dann an die Hilfe? Die Lehrerin setzt sich dann dahin und macht mit denen Bildungs- und Teilhabepaket und stellt die Anträge. Das habe ich sehr, sehr, sehr selten erlebt.
Ja, der Zugang dazu ist halt einfach viel zu gering.
Das Wissen darum, der Zugang dazu und dann die Unterstützung.
Mhm.
Und dann muss man auch noch die Scham irgendwie überspringen. Und dieser Punkt, den du genannt hast, wer arm ist, macht es einfach falsch, finde ich schade, dass das immer noch so ein grundlegendes Ding ist. Und ich finde es auch schade, dass die Medien das auch so ein bisschen zerreißerisch aufnehmen. Weil wenn man jetzt zum Beispiel armes Deutschland oder sich so reinzieht, ne? Da kommen ja genau die Fälle da rein, wo ein geringer Prozentteil von Menschen da sitzt und sagt, ihr Idioten, geht für mich arbeiten.
Ja.
Ha, 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 ha. So. Und dann kommt dann die Wahrnehmung, dass das irgendwie die Hälfte von Deutschland so denken. Aber das ist ja genau das, was du sagst, es ist nicht so. Also aus meiner Erfahrung kenne ich auch solche Familien, ja. Ne, da sage ich denen auch ganz klar, rauchen sie weniger, dann kann ihr Kind auch irgendwie zum Verein gehen oder so.
Mhm.
Da bin ich ganz knallhart, das mache ich einfach sehr transparent, weil ich das auch ungerechtfertigt und unmöglich finde. Ich möchte mit meinen Steuergeldern nicht den Konsum von Zigaretten finanzieren, ehrlich gesagt. Eher möchte ich finanzieren, dass das Kind irgendwie besser gefördert wird. Aber gut. Aber der größte Anteil aus meiner Sicht sind Alleinerziehende und kinderreiche Familien.
Hm.
Die haben es wirklich schwer. Und die Alleinerziehenden und die kinderreichen Familien, da erlebe ich häufig diese Fassungslosigkeit und diese Überforderung und dieses große Schamgefühl. Mhm. Also es ist aber nur meine persönliche Meinung und das, was ich bisher erlebt habe im Schnitt, ne? Also das kann man natürlich jetzt nicht auf alles andere übertragen.
Es gibt ja in Deutschland diesen tollen Begriff, den Politiker und Politikerinnen immer verwenden, vor allem wenn es um den Wahlkampf geht. Im Wahlkampf wird dann auf einmal immer ganz, ganz groß posaunt, was denn die Vision für Deutschland ist. Und da fällt ein Begriff besonders häufig, und zwar die Chancengleichheit. Wir wollen in Deutschland Chancengleichheit. Wir ermöglichen Chancengleichheit. Und ich glaube, dass es fast in keinem Beruf deutlicher wird, warum es keine Chancengleichheit in Deutschland gibt, als in deinem. Vielleicht möchtest du ein bisschen etwas darüber erzählen.
Ja, ich glaube, jetzt kommt der Part, wo wir uns aufregen. Also, wie soll ich es nett formulieren? Chancengleichheit in Deutschland ist für den Arsch. Ich kann mich darüber einfach nur kaputt lachen, mich aufregen, mit dem Kopf schütteln. Deswegen meine ich ja, diese hochgetrabten PolitikerInnen, AkademikerInnen, Dinkel, Dörtes, die dann irgendwas über Chancengleichheit und wer was will, der macht das auch. Und weiß ich nicht, amerikanischer Traum vom Tellerwäscher zum Millionär.
Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied.
Ja, auch so ein schönes Ding. Ja, zum Teil. Zum Teil. Zum Teil sehe ich das so. Ja, ich finde auch, dass ich es geschafft habe, aus meinem Leben etwas Gutes zu machen. Ja, ich hatte aber auch eine gute Basis, eine bessere Basis als viele anderen. Trotzdem wurde mir nichts geschenkt und ich musste es mir erarbeiten. Da passt, finde ich, der Punkt, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ich hätte auch mich für was anderes entscheiden können. Ich hätte auch weniger arbeiten können, ich hätte was anderes lernen können, ich hätte nicht studieren müssen. Das war mein eigenes Glückes Schmiederei. Nur reden wir jetzt von Familien, bei denen das eben nicht so ist. Also Kinder aus armen Familien besuchen de facto seltener hochwertige Kitas, erhalten weniger sprachliche Förderung. Ja? Frühkindliche Förderung entscheidet aber stark über den Schulerfolg. So, und was soll man denn tun, wenn man in einer Kita sein Kind hat, wo de facto wenig Deutsch gesprochen wird? Was willst du da machen? Da kannst du nicht viel machen. Wo es eher darum geht, Grundbedürfnisse aufgrund von Brennpunktarbeit zu stillen und nicht groß in die Förderung von geschwungenen E's und G's in der Vorschule zu gehen. So. Also da gibt es auch wieder ein schönes Beispiel, was ich erlebt habe. Ein Junge, der echt große Probleme hatte in Mathe und die Eltern wussten, dass wenn die dem Nachhilfeunterricht geben, dass der dann besser werden wird. Na, rate mal, hatten die denn Kohle für Nachhilfe? Nee, hatten die nicht. Der hatte auch nicht irgendwie eine Diagnose oder irgendetwas anderes. Der ist unvorbereitet dann in die Arbeiten gegangen. Rate mal, was für Noten der geschrieben hat. Weil die sich die Nachhilfe nicht leisten konnten und weil die selber einfach den Stoff mit dem nicht lernen konnten. Ja, da brauchst du mir doch nicht mit scheiß Chancengleichheit zu kommen. Welche Chancengleichheit hat der Junge denn zu Maximilian Mustermann, der einfach dreimal dann Nachhilfe in der Woche kriegen kann für keine Ahnung wie viel Kohle?
Oder auch einfach die individuelle Förderung. Also wenn man jetzt auch ein Kind sieht, das hat die super Begabung für XYZ, ne, nicht mal Nachhilfe, sondern auch einfach die gezielte Förderung von Talenten. Ne, wenn man halt in einer Kita ist oder in einer Schule ist, wo nicht auf eine Lehrerin, auf einen Lehrer 35 Kinder kommen, sondern du hast die Kohle für noch einen Privattutor oder was weiß ich was, wo dann gezielt geguckt werden kann, der Fritzchen, der ist ja super Mathe begabt und ist total an Naturwissenschaften interessiert. Das sehen wir, das fördern wir, dann schicken wir den direkt auf irgendein tolles naturwissenschaftliches Sommercamp. Oder schicken ihn direkt auf irgendeine weiterführende Schule mit dieser Kompetenz, mit dieser Fachkompetenz. So. Alleine das bietet diesen Kindern natürlich einen viel krasseren Vorsprung als ein Kind, was auch eine super naturwissenschaftliche Begabung hat, aber in einem Umfeld aufwächst, in dem es gar nicht, in dem die Prio gar nicht sein kann, die individuelle Förderung, sondern eben Grundbedürfnisse decken, dafür sorgen, dass alle Kinder möglichst über die über das Schuljahr kommen und noch ganz viele andere Probleme nebenbei bewältigen, weil es einfach ganz viele andere Probleme nebenbei noch gibt.
Definitiv. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, nämlich das Bildungssystem. Also ne, diese frühe Selektion, zum Beispiel die Empfehlung nach der vierten Klasse, das ist aus meiner Sicht auch eine große Benachteiligung für Kinder aus bildungsferneren Haushalten. Und zwar, schönes anderes Beispiel, das habe ich erst letztes Jahr im Winter, genau, da ging es um die Einteilung und um die Empfehlung mitbekommen. Ein Mädchen und ihre beste Freundin, die sind beide sehr gut in der Grundschule gewesen. Die eine ist aus dem Akademikerhaushalt und die andere, mit der ich gearbeitet habe, ist aus einem Nicht-Akademikerhaushalt. Und die hatten beide die gleichen Noten und die wollten beide unbedingt auf die gleiche Schule, beste Freundinnen. Die eine, ich bin immer noch fassungslos darüber, die eine hat ein Gymnasial. Empfehlung bekommen. Die andere hat eine Realschulempfehlung bekommen mit dem Argument, Mimi, es würde auf dem Gymnasium später so schwer werden, die Eltern würden dem Kind dann nicht ausreichend helfen können.
Nein.
Und demnach würden sie eher, weil es leichter wäre, eine Realschulempfehlung geben oder halt, also es geht halt dann um die Gesamtschulempfehlung, da könnte man ja eher eine Gesamtschule nehmen, weil dann könnte das Kind sich das noch aussuchen.
Nein, also
dann würde
direkt
man gucken, wohin, ja, wohin sich das Kind entwickeln würde. Die Kinder sind
direkt
also,
der Stempel drauf.
Und das weiß ich nur, weil die Eltern mir das vorher erzählt haben, dass die, dass das Mädel halt mit ihrer besten Freundin und so weiter, bla bla bla. Die Freundin kenne ich gar nicht. Und ich war bei dem Gespräch mit dabei, sonst hätte ich Stein und Bein geschworen, das haben sie mit Sicherheit fehlinterpretiert. Ich habe das selber gehört. Ich habe zweimal die Lehrerin gefragt, ich bin jetzt ein bisschen irritiert, aber die schreibt doch gute Noten, ja. Und sie ist doch kognitiv fit, ja. Ich verstehe jetzt nicht. Ja, aber Frau Kutsch, Sie sind doch auch kein Fan von Gymnasium, bla bla bla. Nee, bin ich auch nicht, aber das spielt ja auch keine, also das spielt ja gerade gar keine Rolle. Das war aufgrund des Bildungsniveaus der Eltern.
Nein.
Also wie? Einfach how? Wie kann man in Deutschland dann von Chancengleichheit sprechen?
Wie bevormundend auch den Eltern gegenüber. Also ich, weißt du, jetzt stell dir mal vor, ne, du bist nicht aus dem Akademikerhaushalt und ich hasse dieses Wort sowieso, weil das wirklich so eine Zweiteilung dann ist, als wenn das eine mehr wert wäre als das andere, aber ne. Stell mal vor, wirklich, du gibst dir so Mühe bei deinem Kind in der Grundschule, hilfst dem und freust dich richtig darüber, ja, mein Kind schreibt super Noten und so, damit es mal irgendwie studieren gehen kann und ein besseres Leben haben kann, keine Ahnung. Und dann kriegst du so eine Keule von der Lehrerin. Also was, in welcher Welt leben wir? Was ist das denn?
Und das ist genauso wie
Das ist ja unfassbar.
Absolut. Und das ist genauso wie häufig versteckter Rassismus, dass die Leute selber das gar nicht merken, sondern meinen das ja nur gut. Will ja nicht, dass es so schwer wird. Sie soll ja weiter Erfolgserlebnisse haben. Ach so. Okay.
Ja, und auch dieses einfach, dass dann direkt davon ausgegangen wird, dass den Eltern einfach so wenig zugetraut wird, weil sie nicht studiert haben. Also was soll das denn?
Nachhilfe wäre ja so teuer. Ne? Das
unfassbar.
Müssen sie halt wissen. Nachhilfe wäre halt auch teuer, würde ja auch immer teurer werden.
Mhm. Ja, das Kind hat bisher ja auch keine Nachhilfe benötigt für die guten Noten. Also.
Was soll ich dir sagen? Also ganz ehrlich, ich habe Abitur gemacht, wenn meine Tochter mit Mathe kommt, bin ich raus. Ich als Akademiker bin dann sowas von raus.
Ja, natürlich, weil das auch so eine überholte Scheiße ist.
Ja, genau. Wenn ich irgendwann mit, das habe ich dann auch gesagt. Ich so, hören Sie mal, wenn meine Tochter irgendwann Spanisch lernen will, kann ich der nicht helfen. Soll ich die jetzt nicht auf ein Gymnasium schicken, weil ich dann mit dem Argument, Schatz, wenn du Spanisch lernen willst, bin ich raus? Also, wenn du Chemie LK machen willst, bin ich raus? Hä? Ja,
wirklich unfassbar.
Ja, ich wusste, das ist was für dich. Ja, auf jeden Fall gibt es natürlich da auch Kostenfallen, Klassenfahrten, Nachhilfe, digitale Ausstattung. Digitale Ausstattung ist ein Thema alleine, darüber können wir einen Podcast machen. Wie sehr ich mich über diese verfickte Scheiße aufrege. Jetzt fange ich wieder an zu fluchen wie so ein Assi, ey. Es geht nur, das musst du dir mal reinziehen. Ich bin, also Elternabend, die nächsten Elternabende, die meisten Eltern werden wahrscheinlich gehen, wenn ich reinkomme in die Tür, weil ich mich einfach wieder so aufregen werde und 1000 Fragen haben werde und mich da wieder sehr beliebt machen werde. Es geht natürlich nur Apple.
Ja.
Es geht nur Apple. Also wenn ich ein Android-Tablet habe für mein Kind, was ich dann auch, wieder anderes Thema, total geschützt habe für mein Kind, was es aber für die Schule braucht, ja? Dann kann ich aber mit diesem Android natürlich nichts mit diesem Kind anfangen. Es braucht ein Apple-Gerät. Wenn wir aber alle kein Apple haben, kann ich das ja nicht ordentlich schützen. Verstehst du? Und dann gibt es Bildung und Teilhabe, dann kannst du das beantragen, aber genau die in dieser Kippe sind, die müssen das dann selber kaufen, oder was? Also, weißt du, wie teuer so ein scheiß Apple-Kack ist? Und dann kommen die Kinder ja irgendwann, weil Kinder sind grausam. Dann brauchst du irgendwann so einen Stift, der kostet dann 900 Euro. Dann hast du aber nicht das Aktuellste oder das Neueste und dann werden die alle arschig. Und ich könnte mich darüber einfach nur aufregen, über diese digitale Ausstattungsscheiße, was das und ein Fluch für unsere Jugend und für unsere finanzielle Situation als Eltern ist. Wirklich.
Das spielt ja genau ins nächste Thema rein, und zwar Stigmatisierung und Scham. So, das heißt, wenn jetzt alle ein Apple-Gerät haben und die Kinder dann nach Hause kommen und sagen, ich brauche jetzt auch so einen tollen Touchstift und ich brauche jetzt auch das und Mama, alle in meiner Klasse haben das und das und ich will das auch haben. Was meinst du denn, wie sich die Eltern dann fühlen, wenn sie sagen müssen, sorry, es geht nicht. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Wir können es uns diesen Monat nicht leisten. Ich kann dir leider diesen Monat das und das und XYZ nicht ermöglichen. Was macht das wohl mit den Eltern? Was macht das wohl mit den Kindern? Also das ist ja einfach nur grausam.
Ja, und ich finde, das sind so also zwei unterschiedlichste Dinge nochmal. Also ich sage meinen Kindern auch ganz oft nein, einfach damit sie nicht lernen, man kann alles haben, was man will. Ja, aber das sind nicht elementar wichtige Sachen. Dann rege ich mich darüber auf, dass das und das und das wieder gebraucht wird oder so. Aber natürlich kriegt mein Kind das. Aber wir reden hier von elementaren Sachen, dass mein Kind würde niemals einen 200-Euro-Turnschuh kriegen. Ich finde das einfach abartig, dass Jugendliche, die einfach nur alles voll stinken und ständig wachsen, irgendwie einen Schuh von 200 Euro oder 250 haben wollen und die Eltern das dann ermöglichen, verstehe ich nicht. Wird mein Kind niemals bekommen. Die kann sich das selber erarbeiten. Ich werde einen Teil dafür beitragen. So, das wird bei uns nicht geben. Aber wir reden ja hier über wirklich Sachen, die gebraucht werden. Ne? So, und das dann nicht zu ermöglichen, das ist, glaube ich, nochmal eine andere Nummer. Wir hatten jetzt in der Schule auch die Möglichkeit, zum Beispiel Amerika aus irgendwie einen Austausch nach Amerika zu machen für 3-4 Wochen. Die Eltern, es musste, also da habe ich mich auch wieder gefragt, die Eltern mussten mit, die mussten also frei bekommen, wie auch immer das geht, als Alleinerziehende mit mehreren Kindern geht das schon gar nicht. Da musst du es finanziell hinbekommen und du musst auch noch die Infrastruktur zu Hause
nicht nur
haben.
Als Alleinerziehende nicht. Also bei euch würde das
bei uns
auch
würde
nicht,
das auch
gehen.
Nicht gehen. Genau. Nee. Also sowas anzubieten ist ja total nett, aber das sind so, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal, hau jetzt mal irgendeine random Zahl raus, irgendwie 5% von Menschen, die das überhaupt ermöglichen können. Weiß ich nicht, warum man das dann machen muss. Also es regt mich einfach nur auf. Ne? Aber hier redet man ja wirklich über Sachen, neue Sportschuhe. Ja, die Kinder sind rausgewachsen, die brauchen wieder neue Sportsachen für die Schule. So neue Badeanzüge, weiß der Kuckuck was. Ja, jedes Jahr muss man komplett die Kinder komplett neu eindecken, weil die einfach wachsen. Und im Teenageralter, auch wenn man da noch reinpasst, will man vielleicht auch mal neue Sachen, weil sie dann gerade wieder außer Mode sind oder so. Und da zu sagen, nee, sorry, geht nicht, oder wir müssen noch warten, oder nee, ich kann dir die 40-Euro-Schuhe nicht kaufen, du musst bitte die uncoolen 20-Euro-Schuhe nehmen, das sind, glaube ich, eher so, weißt du, das ist einfach übel. Und was dazu auch noch kommt, ist, wir wollen ja eine soziale Teilhabe von Kindern haben. Wir wollen ja, dass Kinder nicht rumlungern, dass die nicht anfangen, Scheiße zu bauen. Wir wollen nicht, dass die irgendwie, weiß ich nicht, ohne Chancen und Möglichkeiten groß werden. Aber wie soll das bitte gehen, wenn jeder Verein Beiträge verlangt? Musikschule kostet, Sportvereine kostet. Für viele Familien ist das einfach nicht mal finanzierbar. Das heißt, Kinder fehlen wichtige Erfahrungen von Anerkennung, Selbstwirksamkeit und Gemeinschaft. Und jetzt kommt nämlich noch ein großer anderer Faktor. Wohin gehen die Kinder denn? Was machen die Kinder denn? Die setzen sich vors digitale Gerät, weil Handy haben sie alle, und verschwinden in der digitalen Welt. Das ist nochmal ein großer Punkt. Ich sehe auch immer mehr Kinder, die aufgrund von Alternativlosigkeit sich in die digitale Welt zurückziehen.
Stimmt, ja.
Weil die eben nicht zum Sportverein gehen können, weil die Eltern die nicht fahren können. Dreimal in der Woche Training, Fußball, und die müssen ein Trikot haben und die müssen auch noch zu Spielen da und dahin und dann müssen sie auch noch irgendwelche Essenspauschalen oder. Meine Tochter geht reiten. Wie teuer ist das bitte? Wie viele Kinder kenne ich, die unbedingt gerne reiten wollen, wo das aber einfach nicht möglich ist? Und damit verwehren wir den Kindern einfach ganz, ganz, ganz viele tolle Erfahrungen und drängen die immer mehr in diese digitale Welt und in dieses nicht soziale Lernen leider.
Wenn wir jetzt mal über die Utopie Deutschlands sprechen wollen, was ist denn deiner Meinung nach, was wären denn Ansätze, um eine Chancengleichheit zu ermöglichen?
Also einmal oberste wichtigste Sache, frühe Förderung und Bildung. Wir brauchen bitte, können wir das nicht irgendwie mal einem Politiker schicken oder irgendwie eine Politikerin, die sich das irgendwie anhört oder so? Keine Ahnung, ey. Ich bin manchmal so verzweifelt, weil es einfach so offensichtlich ist. Kostenfreie, adäquate, hochwertige Kitas und Ganztagsschulen. Also, damit geht's doch schon mal los. So. Und ich finde, andere Nachbarländer teilweise machen es uns auch schon ganz gut vor. Ja? Also, hochwertige Kitas, die auch fördern und nicht mit dem man darüber handeln muss, darf mein Kind 3 Tage die Woche kommen oder 2. Weil das ist gerade die Realität von verdammt vielen Eltern. Da geht es nicht mehr um Förderung, da geht es um Überleben teilweise, einfach nur um Verwahren, weil es einfach keine Fachkräfte gibt. Dann Sprachförderung und gezielte Unterstützung ab dem Kleinkindalter, um wirklich jedem die gleiche Chance zu geben. Was bringt es, wenn wir ganz viele Migrantenfamilien haben, die erst ihre Kinder mit 3 oder 4 Jahren in die Kita bringen und die können kein Wort Deutsch. Und da muss man ja mit einer ganz anderen Basis anfangen und kann dann die anderen auch wieder nicht fördern. Oder auch viele Familien, die keinen Migrationshintergrund haben, wo es um psychische Erkrankungen geht, da einfach frühzeitig einschreiten zu können, würde so viel helfen aus meiner Sicht. Echte Teilhabe ermöglichen ist auch so ein Punkt. Kostenfreie Vereinsmitgliedschaften, Ausflüge, kulturelle Angebote und bitte, also wirklich unbürokratische Leistungen, automatischer Kinderzuschlag statt komplizierte Anträge, Bildung und Teilhabe, locker, flockig, ohne große, weiß ich nicht, Bloßstellung zu ermöglichen. Den Schulen vielleicht schon die Möglichkeit zu geben, mit das entscheiden zu können, wer das kriegt und wer nicht. Ich verstehe nicht, warum das nicht möglich ist. Warum können die Schulen, unsere Schulen hat zum Beispiel so einen Pott vom Förderverein. Und die sagen dann vom Förderverein häufig, melden Sie sich bei uns, wir versuchen dann das möglich zu machen. Wieso geht das nicht auch in anderen Schulen so? Das ist doch viel einfacher, viel besser und nicht so schambehaftet. Ein Punkt ist auch Armut entstigmatisieren, aber auch informieren. Also das, was wir jetzt auch machen. Also was bedeutet Armut? Welche Art von Armut gibt es in Deutschland? Und die gesellschaftliche Haltung ändern. Armut ist kein individuelles Versagen, sondern eher ein Ausdruck struktureller Ungleichheit. Und das, also für mich ist es tatsächlich nicht mehr und nicht weniger als das. Und vor allen Dingen, weil die Kinder das ja mitbekommen, wenn wir darüber reden, dass Kinder sich ständig vergleichen und sich dann immer wieder denken, okay, ich habe weniger, ich darf nicht mit, dann entwickeln sie schnell ein Gefühl von Wertlosigkeit. Das kann passieren. Das heißt, die Eltern machen irgendetwas und die Kinder bekommen eine Auswirkung davon. Also das ist doch, Chancengleichheit bleibt doch dann eher ein leeres Versprechen. Das ist doch lächerlich. Und öffentlich über Armut sprechen, ohne Schuldzuweisung. Einfach zu sagen, so ist das jetzt und wie können wir da bitte anders mit umgehen? Wir reden darüber, dass die Schulen marode sind. Ach Gott, ja. Wie soll denn da Chancengleichheit klappen?
Ja, aber der gute alte Satz, den du auch schon häufiger gesagt hast, Kinder haben in Deutschland keine Lobby. Und das sieht man einfach. Also ich halte ja eigentlich nichts von Lobbyismus, aber für die Kinderlobby würde ich halt mich nicht wohl engagieren.
Yay! Boah, guck mal, kriege ich dich doch vielleicht zu einer Teilzeit-Lobbyistin. Also Chancengleichheit kann nur entstehen, wenn Strukturen wirklich verändert werden. Und nicht, wenn diese Appelle an Eigenverantwortung gemacht werden. Das ist das, was mich halt richtig wütend macht, weil die Leute, die das propagieren, die an Eigenverantwortung appellieren, das ist ja eine Farce, weil wie soll ein 3-jähriges Kind, ein 6-jähriges Kind, ein 8-jähriges Kind eigenverantwortlich für sich sein? Es geht ja nicht. Und die Eltern machen das in größten Fällen auch nicht, weil sie da so Bock drauf haben, sondern weil sie es selber nicht anders können.
Ja, das ist genau dieses Stigma eben, was dieser Eindruck, der dann immer entsteht, ja.
Ja, genau, genau. Und es gibt auch solche, ja. Aber der Fokus wird für mich im Moment viel zu sehr auf diese Menschen gelegt, die das ausnutzen, das System. Die gibt es, kenne ich ganz viele, gar kein Thema. Aber es gibt halt auch eine großen Anteil von Menschen, die das nicht tun, die auch Unterstützung brauchen, aber nicht die Art von Unterstützung, die sie halt erhalten können. Und sag mal einem alleinerziehenden Elternteil, herrlich, Püppi, hör mal, du bist doch dein eigenes Glück Schmied. Muss ja mal ein bisschen durchhalten, Zähne zusammenbeißen. Also es ist einfach. Und dann von einem großen, weißen, privilegierten Mann, der irgendwie ein Privatjet hat. egal. Ich glaube, wir hören besser auf.
Ja, genau. Und außerdem, Sarah, der Grundsatz zählt auch in Deutschland, wir müssen einfach alle mehr arbeiten. Alle müssen mehr arbeiten. Das kannst du der alleinerziehenden Mutter ja auch mal sagen. Du musst einfach nur mehr arbeiten. So. Und dann ergibt sich der Rest von ganz alleine. So. Ne? Pech gehabt. So nämlich.
So nämlich, genau.
Gut, Leute. Also, wir haben uns sehr viel aufgeregt in dieser Folge.
Ich sag das beim nächsten Mal dem Kind, was weint, weil es nicht auf Klassenfahrt geht. Dann sage ich, Püppi, du musst einfach ein bisschen mehr arbeiten.
Hör mal, du hättest doch auch dir einen kleinen Ferienjob suchen können. Ja. Also wirklich, mit 8.
Ja.
So, ich in deinem Alter habe schon Limonade verkauft.
Ja,
ne?
Genau.
So also wirklich.
Ja.
So, du willst ein Teil dieser Gesellschaft werden?
Ja.
Ne? Dann hol dich nicht aus
tun.
Auf den Lorbeeren von anderen.
Mhm.
So nämlich.
Mhm.
Also wirklich. So, und deine Oma mit 75, die soll auch mal wieder arbeiten gehen. Ne?
Pass bloß auf, hoffentlich siehst du nicht aus wie ein Migrant. Ne? Dann darfst du nicht in der Innenstadt die Limo verkaufen, weil das könnte das Stadtbild stören.
Oh, jetzt sind wir da angekommen. Eieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieie
noch loswerden.
Wow, okay. Gut, und damit machen wir die Folge zu. Also wir haben uns in dieser Folge sehr viel aufgeregt, aber ich hoffe, wir haben auch so ein bisschen klar gemacht, worüber man spricht, wenn man über Armut in Deutschland redet. Und dass Menschen in Deutschland auch arm sein können, wenn sie nicht kurz vorm Verhungern sind, sondern dass Armut in Deutschland eben vielschichtig und komplex ist. Was das für Auswirkungen hat auf Familie, Kinder, auf die Eltern, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Wie Kinder sich fühlen, wenn sie in Armut aufwachsen oder was das auch mit Familien macht, mit den Eltern macht, mit den Beziehungen macht. Darüber werden wir in der nächsten Folge sprechen. Bis dahin hoffen wir, dass ihr gesund und munter seid und so bleibt und wir uns nächste Woche wieder hören. Tschüss!
Tschüdelü!